Universität Hamburg.
Gestatten Sie mir noch eine kurze Replik auf den Vortrag vorher. Also ich bin der Meinung, triviale Kennzahlen erfüllen den Zweck am allerbesten und nicht komplizierte. Das Problem ist, wenn Sie versuchen zu steuern mit intransparenten Methoden, dann haben Sie gar keine Chance zu steuern. Sie müssen es transparent machen. Und die Frage ist, ob ich durch Steuerung tatsächlich die Qualität der Forschung verbessern will. Das ist nochmal eine ganz andere. Das eine ist Qualitätssicherung, das andere ist Steuerung. Wo will ich meine Ressourcen hin? Wo möchte ich mein Profil hin haben? Sind für mich zwei Paar völlig unterschiedliche Stiefel. Und gerade auch bei dem Begriff Steuerung denke ich mir, eine Formel, die 20 Parameter hat, versteht kein Mensch, wie die wirkt, drei reinschreiben, dann werden die Leute genau in die drei Parameter optimieren, dann müssen sie nur so geschickt wählen, dass es genau in die Richtung geht, die sie haben wollen. Gerecht ist dabei gar nichts. Wenn sie gerecht wollen, ist es eine Frage von der Verteilung, dann müssen sie einen guten Parameter finden, in dem sie verteilen können. Wir selber haben in meiner Zeit, wo ich beim KIT war, die Frage gehabt, wie verteile ich Mittel von einem von der Ausbauplanung 2012, wie mache ich das? Wie kriege ich da eine gerechte Verteilung hin? Und dann hat man am einfachsten überlegt, gut, man nimmt einfach einen Parameter ECTS, der gibt den Aufwand der Studierenden wieder, aber auch den Lehraufwand, den Betreuungsaufwand und das war's. Ganz transparent, können Sie prima verkaufen. Gab erst einen riesen Aufschrei, aber am Ende haben alle gesagt, eigentlich ist es ein ganz gutes Ding. Also für Steuerung ist immer wichtig, es muss wirklich völlig klar sein, wo soll es hingehen. Und warum sage ich das Ganze? Ich glaube daran, dass man, was man eigentlich machen muss, ist, man muss einen großen Satz von Forschungsinformationen haben, mit relativ einfachen Parametern, die jeder versteht. Und dann müssen Peers die sich angucken und darauf Steuerung machen. Beispiel, ich kann auch Publikationsleistungen nehmen, egal ob es in den Naturwissenschaften oder Geist- und Sozialwissenschaften ist. Wenn ich hinterher einen Peer drauf habe, der guckt und sagt, wie ist denn die Veränderung zum Jahr vorher passiert, dann ist es genauso gut in den Geist- und Sozialwissenschaften wie in den Naturwissenschaften, wenn ich das mache. Und da sind einfache Parameter viel einfacher, als wenn ich sowas mache, wie ich mache eine Grafik und mache Publikationen pro Wissenschaftler zu Nachwuchswissenschaftler pro Drittmitteleuro. Also versteht kein Mensch mehr, was da passiert. Also ich denke, das ist ganz wichtig. Aber was dann noch wichtiger wird, wenn ich das mache, ist, dass ich dann verlässliche Forschungsinformationen habe, die transparent erhoben werden und auch klar erhoben werden und jeder weiß, wo kommen die her und wie wir da hinkommen. Deswegen auch vielen Dank für die Frage mit den Prozessen. Das ist nämlich genau der Schlüssel. Ich muss mich in die Prozesse einklinken, die rund um den Forschungsprozess laufen. So, jetzt versuche ich mal hier dran. Wenn man sich Forschung anguckt, dann gibt es einfach unterschiedliche Dinge, die dabei passieren. Es gibt Ideen, am Ende werden Ergebnisse, Publikationen erzeugt, es werden vielleicht auch Patente in der Verwertung nachher draus rauskommen. Zwischendrin sind so Phasen wie ein Antrag, wie Projekte. Man kann das Ganze auch als Prozesskette verstehen. Am Anfang die Idee, die wird zum Antrag, schleust sich so bis zum Ende durch. Und was spannend ist, dass entlang dieser Prozesskette natürlich ganz viele verschiedene administrative Funktionen passieren. Also ich unterstütze den Wissenschaftler zum Beispiel durch eine Abteilungsforschungsförderung dabei, dass ich gucke, welche Fördermöglichkeiten gibt es. Ich weiß, wer ist in dem Gebiet tätig, schlage die ihm vor. Er hat vielleicht eine Idee, dann wird es zu einem Antrag mariniert. Ich unterstütze bei der Antragserstellung an der Stelle. Irgendwann wird der bewilligt. Dann geht es darum, Projektabwicklung, Projektcontrolling, brauche ich dafür Tools. Und am Ende ist es natürlich auch so, dass zu dem Projekt irgendwelche Ergebnisse gehören werden, die Publikationen, Projekte, was auch immer sind. Publikationen, Patente sind. Und natürlich, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ich möchte natürlich auch, wenn ich jetzt auf der Ebene der Gesamtorganisation bin oder von Teilorganisationen bin, das, was ich hier geleistet habe, was ich tue, nach außen transparent machen. Im Sinne von Kompetenzen sichtbar machen, aber auch im Sinne von, was ist denn aus so einem Projekt rausgekommen? Was haben wir denn geschafft da drin? Sind die Mittel, die da eingesetzt worden sind, denn eigentlich gut verwendet gewesen? Jetzt ist es so, dass wenn Sie sagen, Forschungsinformationen haben Sie in jeder Organisation vorliegen und zwar vielfältig vorliegen. Sie haben die zum Teil, wie wir es gerade gehört haben, in den Fakultäten vorliegen. Das ist aber vielleicht ein bisschen eine andere Sichtweise, als Sie es haben in der Zentrale oder in Ihrem Finanzverwaltungssystem. Das heißt, Sie haben da gewisse Systembrüche. Sie haben unter Umständen eine isolierte Projektdatenbank, die nichts zu tun hat mit den Finanzen von den Projekten. Und das heißt, was Sie haben, sind viele verschiedene Systeme, die zum Teil wie Datensilos sind, die in sich gut funktionieren, aber keine Verbindung zueinander haben. Und die Schwierigkeit ist, wenn Sie aber so eine Gesamtsicht generieren wollen, müssen Sie die zusammenspielen. Und so simple Beispiele sind Anfrage vom Ministerium, was macht die Universität mit Japan, am besten auch noch mit Tokio. Dann hört es dann auf, dass man findet, wer arbeitet da dran, welche Projekte gibt es dazu, auf welchen Themen sind wir. Oder ich muss Leute durch die gesamte Organisation schicken, die das mühsam erarbeiten. Diese Heterogenität, da gibt es vielleicht ein bisschen eine Analogie. Die Energiewende jetzt geht ja auch weg davon, dass man zentrale große Produktionseinheiten hat zu vielen unterschiedlichen dezentralen Einheiten. Also wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie haben Winter und haben hier ein dezentral ein Häuschen, dann kann es sein, dass Sie zwar eine dezentrale Stromversorgung auch haben, die aber einfach nicht funktioniert, weil zu wenig ankommt. Dann haben Sie genau die Herausforderung, dass Sie hier irgendwie an einer anderen dezentralen Stelle, weil vielleicht gerade der Wintersturm kommt, wunderbar Strom produzieren, müssen Sie das aber irgendwie hier rüber kriegen. Gleichzeitig haben Sie noch irgendwelche großen Kraftwerke und Sie müssen das Gesamtsystem im Blick haben. Das heißt, Sie haben viele dezentral verteilte Ressourcen, die Sie sowohl zentral verfügbar, aber auch dezentral verfügbar machen müssen. Und das ist ein bisschen eine Analogie, wie es Ihnen mit den Forschungsinformationen geht. Das haben Sie so in den Organisationen in der Regel auch. Dieses Bild haben wir heute schon ein bisschen anders gesehen, aber letztendlich ist es das Gleiche. Sie haben ein Gebiet Forschung und Innovation, Studium und Lehre und Personalfinanzen. Man kann sozusagen in diesen unterschiedlichen Gebieten Prozesse, Lebenszyklen definieren. Hier haben Sie sowas wie den Student Life Cycle, das heißt, es gibt eine Bewerbungsphase, die Studenten kommen in die Hochschule, machen ihre Ausbildung, verlassen die Hochschule irgendwann wieder. Hier ist der Prozess Forschungsidee bis hin zur Verwertung, den ich Ihnen schon gezeigt habe. Und hier ist es zum Beispiel, ein Projekt kommt rein, wird angelegt, die Finanzen werden abgewickelt, am Ende wird es abgerechnet. Oder auch das ganz normale Personal kommt rein, ist eine gewisse Zeit in der Institution und verlässt die Institution wieder. Eine Verbindung, die Sie brauchen, um mit diesen Systemen zurechtzukommen, ist, Sie brauchen ein Identity Management, weil natürlich jede Person, die Sie an der Hochschule haben oder an einer außeruniversitären Forschungseinrichtung, unterschiedliche Ausprägungen jeweils in diesen Systemen hat. Das heißt, sie existiert eigentlich überall und Sie wollen aber natürlich die echte Identität nur an einem Ort pflegen, aber die verbindet Ihnen letztendlich diese unterschiedlichen Teilsysteme und auch die Zuordnung zu den unterschiedlichen Organisationselementen. Typischerweise haben Sie Forschungsinformationssysteme, über die wir heute reden, in dem Bereich Forschung und Innovation. Hier Studium und Lehre und Campus-Management-Systeme und hier unten die Business-IT-Systeme. Die Forschungsinformationssysteme, würde ich sagen, sind die allerwenigsten in der Lage, wirklich hier die kompletten Bereiche abzudecken. Was Sie in der Regel haben, ist, dass Sie ein Stück weit hier reinreichen. Beispielsweise, wenn Sie Graduiertenmanagement machen, das ist so eine Twitter-Situation zwischen Studierendem und Forschendem, da möchten Sie natürlich eigentlich hier einen Link haben. Dann ist einfach die Frage, wo ist es gut abgebildet? Wenn es gut im Campus-Management-System abgebildet ist, müssen Sie hier eine Schnittstelle rüber machen. Wenn es da noch nichts gibt, machen Sie es hier und bauen die Schnittstelle darüber. Und genauso geht es mit Finanzen. Das ist in der Regel dann das Thema, wie mache ich Projektfinanzverwaltung an der Stelle? Wenn ich ein wunderbar funktionierendes SAP-System an der Stelle habe, werde ich nicht hingehen und das nochmal einem Forschungsinformationssystem nachbauen. Macht einfach keinen Sinn. Das heißt, das Konzept, mit dem man sozusagen letztendlich so ein Forschungsinformationssystem aufbaut, ist, dass man sagt, ich schaue mir an, wie kann ich denn das Forschungsinformationssystem am besten integrieren und integriertes Informationsmanagement draus machen. Das heißt, ein bisschen kompliziertes Bild, ist aber relativ einfach zu erklären. Wenn ich hier sage, ich möchte so ein Forschungsinformationssystem machen, dann schaue ich mir erstmal an, was gibt es denn an internen Systemen, was leisten die, was können die leisten? Sind es Systeme, wo man sagt, wunderbar etablierte Prozesse, lassen wir am besten laufen, oder sind es Systeme, wo man sagt, oh Mann, das ist so schlecht, das wollten wir schon immer abschaffen. Wenn man dann, sage ich mal, beispielsweise bei einer Publikationsdatenbank zu der Meinung kommt, das wollten wir schon immer anders haben, wollen wir was Neues haben, dann kann natürlich und muss ein Forschungsinformationssystem so flexibel sein, genau die Funktionalität zu übernehmen. Oder eben, wenn man sich entscheidet für ein anderes Repositorium, das zum Beispiel nicht die Repository-Funktionalität von so einem System nimmt, dass man das wieder anbinden kann. Das heißt, die erste Entscheidung ist immer, dass man schaut, was gibt's, wo kann ich vernünftig mit Schnittstellen arbeiten und an welchen Stellen muss ich tatsächlich hingehen und sagen, das baue ich in dem System neu auf, mache da neue Workflows. Ganz wichtiges Element ist auch die Frage für die Akzeptanz. Da hängt es ganz wesentlich davon ab, dass Sie so ein System nicht nackt am Anfang hinstellen und von null anfangen, dass jeder Wissenschaftler von Hand seine Publikation eintippen muss. Wenn das passiert, dann ist das System am Anfang schon gestorben. Was Sie machen müssen, Sie müssen versuchen, so ein System möglichst weit vorzubefüllen. Das heißt, Sie müssen irgendwie einen Stand von dem System, wenn Sie jetzt zum Beispiel in Publikationen gucken, irgendwie in Summe bei 60-70% hinkriegen, damit Sie nur noch ein Add-on haben und schon ein lauffähiges System haben. Und das können Sie natürlich machen, indem Sie Schnittstellen einfach zu externen verfügbaren Datenquellen machen. Hier wird in Zukunft ganz sicherlich auch noch das Thema Open Access dazukommen, wo man dann überlegen muss, wie gehe ich da mit der Qualitätssicherung um. Ist ein Thema, muss man schauen, wird aber passieren. Und ich muss natürlich genauso so einen Weg dann aufmachen, dass ich sage, wenn jemand, was weiß ich, in EndNote seine ganzen Publikationen gepflegt hat, dann muss er die halt einfach über eine normale Schnittstelle einspielen können. Weil so kriege ich natürlich hier dann auch die beste Datenbasis. Was auch klar ist, wenn ich jetzt, sage ich mal, hier, da und vielleicht da die gleiche Publikation reinspiele, muss ich auch die Chance haben, Dubletten zu erkennen, Dubletten-Checks zu machen. Und das muss ich sehr einfach, komfortabel dem Wissenschaftler ermöglichen, weil der ist letztendlich der Einzige, der das entscheiden kann. Ja, was Sie auch sehen, hier, das sind so zweifarbig gefärbte Boxen. Das ist auch die Frage, wie nutze ich nachher die Daten? Also das eine ist sicherlich für einen Webauftritt nach außen. Kann man machen über ein dezidiertes Forschungsportal, das Bestandteil von einem Forschungsinformationssystem ist. Kann ich aber auch über Webservices machen, indem ich es auf die normale Homepage, ins normale Content-Management-System einspiele. Es ist genauso die Frage, was hier drin gesammelt wird. Wie kommt denn das in externe oder interne Repositorien? Wie mache ich das? Nütze ich hier dieses System als Repositorium oder binde ich eben ein anderes Repositorium an? Was ich hier gefunden habe, spiele ich dann darüber rein. Das sind Sachen, die man sich am Anfang anschauen muss, wie das aussehen soll. Und genauso das Thema Business Intelligence, Data Warehousing ist die Frage, treibe ich es in dem System oder mache ich eine Schnittstelle an ein bestehendes System? Beispielsweise, wenn ich eine komplett ausgebaute SAP-Landschaft habe, habe da was weiß ich, das Data Warehouse und das BI drauf laufen, dann werde ich nicht hingehen und es hier nachbauen, aber dann werde ich natürlich die Daten, die ich hier strukturiert vorliegen habe, in so ein System einspielen, damit ich sie weiter nutzen kann. Also wichtig ist, ein Forschungsinformationssystem ist nicht ein solitäres, weiteres Datensilo, das Sie daneben stellen, das Sie komplett nochmal neu befüllen müssen, sondern es ist letztendlich ein System, das sich wie die Krake in dem ganzen System sozusagen überall die Arme ausstreckt und guckt, wo kriege ich was her und wie kann ich diese Schnittstellen intelligent bauen. Die Frage, die Sie hatten, wie kriege ich denn tatsächlich die Daten vernünftig in ein System an der Stelle, das ist, ich muss mir anschauen, welche Geschäftsprozesse laufen entlang dieser Forschungstätigkeiten. Und ich muss versuchen, das Forschungsinformationssystem in diese Geschäftsprozesse einzuklinken, indem ich eben die Workflows in dem System nachbaue und dann genau an der Stelle, wo die Daten sowieso anfallen, die im System vorhalte und wiederverwenden kann. Beispielsweise, wenn ich hier an die Antragstellung denke, dann ist es so, für die Antragstellung wird sich kein Wissenschaftler darüber beschweren, dass er bei der DFG gewisse Dokumente einreichen muss. Er wird vielleicht maulen, weil es ihm zu viel Arbeit ist, aber machen tut das auf jeden Fall, sonst kriegt er kein Geld. Das heißt, er ist gewöhnt, diese Daten bereitzustellen. Wenn ich die jetzt über einen Electronic Workflow in dem System halte, kann ich die natürlich nachher direkt auch weiterverwenden. Das heißt, in dem Moment, wo dann jetzt, sag ich mal, die Bewilligung kommt, muss nicht der Wissenschaftler in einem anderen System wieder die ganzen Daten eingeben, sondern ich nehme alles, was sozusagen hier drin ist, kommt ein Haken bewilligt und dann werden vielleicht noch 2, 3 zusätzliche Felder mit ausgefüllt, aber ich muss nicht wieder die komplette Arbeit leisten. Und da sieht man, dass man dadurch, dass man hingeht und die ganzen Prozesse miteinander intelligent vernetzt und an den Stellen, wo es, sage ich mal, auch Systeme gibt, also wäre ja auch denkbar, dass hier ein wunderbares Antragssystem schon existiert, dass ich das intelligent anbiete, um die Daten weiter zu nutzen. Dadurch kann ich einen enormen Mehrwert bieten, dadurch, dass ich die Daten einfach öfter wieder benutze und nicht so häufig eingeben muss. Und Ziel von dem Ganzen ist natürlich, dass man sagt, am Ende habe ich in so einem Forschungsinformationssystem den Prozess einfach durchgängig gestaltet, dass ich überall dran bin, entweder selbst im System oder aus den anderen bestehenden Systemen mir das dazu hole. Und ein weiterer Punkt, den man, glaube ich, auch nicht vergessen darf, ist, ich muss auch versuchen, die Daten, die ich an der Stelle generiere, untereinander zu vernetzen. Das heißt, wenn ich jetzt nur die Projekte habe und nicht weiß, welche Publikationen gehören zu den Projekten oder welche Personen haben die Projekte gemacht und das nicht strukturiert, vernünftig erfasst habe, habe ich nachher natürlich die Schwierigkeit zu sagen, welche Person hat in welchen Projekten welche Publikationen geliefert. Ich kann in der Organisation, in der Organisationseinheit nicht mehr auswerten, wie viele Projekte haben wir zum Beispiel von welchen Geldgebern. Und das heißt, man muss da wirklich im Datenmodell sehr sauber gucken, wie ich die Vernetzung hinkriege. Ansatz, den man machen sollte, ist, glaube ich, dass man unbedingt auf den Standards aufsetzt, die es inzwischen gibt. Serif ist da ein Stichwort, weil dann haben Sie immer die Möglichkeit, dass Sie a, kompatibel zu anderen Organisationen sind und zum anderen auch die Personen zum Beispiel, wenn Sie mal eine Organisation wechseln, die Daten mitnehmen können. Serif reicht häufig nicht aus. Das heißt, man kann durchaus hingehen und kann dann noch mehr an der Stelle drumherum bauen, aber Sie müssen immer fähig sein, an der Stelle Serif abzubilden und Serif auch wieder zu exportieren. Wenn Sie das nicht haben, dann werden Sie über kurz oder lang nicht mehr anschlussfähig sein. Ja, was ist dann das Ergebnis? Wenn Sie so ein Forschungsinformationssystem haben, das ist der ehemalige CIO vom KIT, der Herr Henze, mit dem wir auch beim KIT ein Forschungsinformationssystem eingeführt haben. Sie können dann die gesamten, sage ich mal, ja, Fußspuren des Wissenschaftlers während der Forschungstätigkeit über die Person auf die Organisation aggregiert darstellen und können das Ganze speisen Sie aus den unterschiedlichen Quellen, die Sie eben in dem System haben und auch zum Teil eben auch aus externen Quellen. Wenn man zusammenfassen kann, dann kann man sagen, also wichtig ist, ich kriege durch so eine Forschungsinformation kontinuierlich, qualitätsgesichert und aktuell die Gesamtsicht auf meine Forschungsinformationen. Ich integriere dabei unterschiedliche Systeme und ganz wichtig ist, ich muss mich in die Managementprozesse einklinken, weil ich sonst Doppelarbeit habe und das ist auf jeden Fall eine riesen Hemmschuh, um so ein System einzuführen. Wenn man so will, der Kernspruch ist, einmal erfassen, mehrfach nutzen an der Stelle, also das heißt, Ziel muss sein, dass an keiner Stelle die gleichen Daten zwei- oder dreimal eingegeben werden, sondern dass sie einmal eingegeben werden, wenn sie da sind, dann auch an den anderen Stellen weiter genutzt werden. Und am Ende kann ich natürlich hier auch mit einer tagesaktuellen, professionellen Außendarstellung dann enden. Jetzt würde ich gerne noch, weil der Herr Herwig auch da ist, vielleicht noch das Beispiel Münster zeigen, um einfach mal zu zeigen, wie am Ende tatsächlich so eine Außendarstellung und so eine Vernetzung aussehen kann. Sie sehen hier das Forschungsportal der Universität Münster, Forschung A bis Z. Ich glaube, wenn Sie in Google Forschung Münster eingeben, ist es der zweite Klick, wo Sie dann landen. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob das mit dem Internet funktioniert. Und nur um Ihnen mal zu verdeutlichen, welche Vernetzungen Sie dann einfach auch ausnutzen können und wie mächtig das dann wird. Sie haben hier, sage ich mal, die Publikationen an der Stelle. Sie können dann Publikationen, Projekte, Preise, Promotionen, Habilitationen. Da hat jetzt die Universität Münster entschieden, das sind die Sachen, die wir nach außen sichtbar machen wollen. Können Sie also alle genau draufklicken, ist öffentlich zugänglich und das können Sie je nach Geschmack an der Stelle gestalten. Sie haben auch, sehen links, die Forschungsschwerpunkte, die Sie dann auch auswählen können, um dahin zu kommen. Aber was ich Ihnen eigentlich zeigen wollte, ist, wenn Sie zum Beispiel auf ein Projekt gehen, die Projekte haben, das dauert einen Moment, das WLAN leider nicht ganz so schnell ist. Ja. Versuchen wir es da, da ging es vorhin. So, wenn Sie hier beispielsweise ein Projekt haben und wählen dann das Projekt aus an der Stelle, dann sehen Sie, Sie kriegen dann über das Projekt angezeigt, von wann bis wann läuft es, wo kommt der Mittelgeber her, was ist die Finanzierungsart, was ist der Zustand an der Stelle. Sie haben aber auch die Chance, dann zu gucken, welche Mitarbeiter intern arbeiten an dem Projekt. Hier ist es einer, es können aber auch fünf sein. Dann können Sie sagen, okay, dann interessiert mich, was macht denn der Mitarbeiter noch weiter? Dann sehen Sie, aha, okay, also er hat noch mehr Projekte an der Stelle. Aber dann ist vielleicht ja auch ganz spannend, was für Publikationen stecken noch dahinter. Dann kann ich mir die Publikationen hier anschauen und wo ich sozusagen wegkomme davon, dass ich in einem Dead-End unten bin und nicht mehr weiterkomme. Ich bin in einem Informationsnetz, durch das ich mich bewegen kann und ganz flexibel einfach schauen kann, was gibt es an welcher Stelle, was ist mit der Person verbunden, was ist mit dem Projekt verbunden und kann mir das eben A, intern nutzen, aber B, hier auch direkt nach extern darstellbar machen und kann dann eben auch für, sage ich mal, Externe meine Kompetenzen wunderbar zugänglich machen. So, jetzt gehe ich nochmal einmal zurück, weil das war's. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben oben noch einen Stand. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie gerne vorbeikommen. Und ich würde mich auch jetzt noch über Fragen freuen.
Vielen Dank, Herr Schäffer.